Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Im Stadtgespräch werde ich ab sofort an jedem vierten Donnerstag im Monat einen Bibliotheksdialog mit Dr. Michael Lutscheid, dem Leiter der Bibliothek und des Archivs im Augustinerkloster zu Erfurt, führen. Wir werden alte Erfurter Autoren, Pädagogen und Komponisten vorstellen, also Dichter und Denker der Neuzeit, und einen Blick auf ihr Leben und ihr Wirken in der Stadt werfen. Und wir werden nachforschen, welche Erinnerungen an Sie geblieben sind.
Ich befinde mich jetzt hier in der Bibliothek des Augustinerklosters zu Erfurt und habe mich verabredet mit Dr. Michael Lutscheid zu einem Bibliotheksgespräch über einen Erfurter Pfarrer und Autoren und Komponisten, den wir den Hörerinnen und Hörern näher vorstellen wollen. Guten Tag erstmal, Herr Lutscheid.
Ja, guten Morgen.
Wir haben uns auf Ludwig Helmbold geeinigt und da habe ich gefunden in einem Buch Im Jahre nach Christi unseres Heilandes und Seligmachers Geburt 1532 am Tage St. Agnetis, welcher war der 21. Januar, ist Ludovicus Helmboldus des Morgens um 8 Uhr zu Mühlhausen von frommen und gottfürchtigen Eltern geboren worden. So lautet wohl der Taufeintrag und Sie haben sich mit Ludwig Helmbold näher beschäftigt. Was war das für ein Mann?
Ludwig Helmbold ist ein Gelehrter gewesen im 16. Jahrhundert, der studiert hat an verschiedenen Hochschulen, der dann in Erfurt als Hochschullehrer und auch als Lehrer am neu gegründeten Ratsgymnasium tätig war. Er hat in der Zeit nach seinem Weggang aus Erfurt dann als Geistlicher gewirkt in seiner Heimatstadt Mühlhausen, ist also ein sehr umtriebiger Mann gewesen, der vor allen Dingen auch ein großes schriftstellerisches Werk hinterlassen hat und der über seine Tätigkeit als Schulmann hinaus eben auch als Autor durchaus bekannt ist. In der Vergangenheit sicher deutlich mehr, als das heute der Fall ist, aber es ist jemand, mit dem es sich schon lohnt, sich mal auseinanderzusetzen.
Mit welcher Art Texten hat er sich denn beschäftigt? Waren das hauptsächlich theologische Sachen, die er geschrieben hat, oder auch weltliche so für den Otto Normalverbraucher?
Also zunächst mal kommt Ludwig Helmbold ja aus der Kultur des Humanismus und die Humanistenkultur und die Humanistenliteratur des 16. Jahrhunderts ist natürlich sehr deutlich von der lateinischen Sprache geprägt. Das heißt, zunächst einmal Helmbolds Dichtung richtet sich in erster Linie an die Gelehrten unter seinen Zeitgenossen, die also des Lateinischen mächtig waren und für die er entsprechend gedichtet hat. Das, was er gedichtet hat, ist ganz unterschiedlich. Das sind vor allen Dingen geistliche Sachen, aber es gibt auch Dichtungen aus dem weltlichen Bereich, insbesondere da, wo es um Gratulationsgedichte beispielsweise geht, Gedichte auf bestimmte Fürsten und Herrscher. Also da ist auch das weltliche Thema, wobei sich das im 16. Jahrhundert natürlich auch immer gegenseitig durchdringt. Also in den weltlichen Dichtungen kommt ganz häufig natürlich das religiöse Element auch zum Tragen.
Haben Sie bei Ihren Studien zu Helmbold herausgefunden, ob seine Dichtungen im Wesentlichen so Auftragswerke waren oder ob das auch seiner eigenen Intention so entsprang, sich schriftstellerisch oder dichterisch zu äußern?
Also beides ist der Fall, würde ich sagen, wobei ganz klar ist, wenn wir über Literatur im 16. Jahrhundert sprechen, die ist immer zweckgebunden. Also Literatur im 16. Jahrhundert ist keine autonome Literatur, wie man das später dann mit Goethe und seinen Nachfolgern findet, sondern Literatur im 16. Jahrhundert richtet sich immer auf einen bestimmten Anlass, auf einen bestimmten Zweck. Von daher hat Ludwig Helmbold natürlich Auftragswerke geschrieben und er hat Werke geschrieben, die mit seiner Tätigkeit als Schulmann in Verbindung standen. Also das heißt, didaktische Dichtungen, um Glaubensinhalte zu vermitteln, um die lutherische Glaubenslehre zu verbreiten. In dieser Weise ist er tätig geworden und das natürlich auch aus eigenem Antrieb für Unterrichtszwecke beispielsweise.
Bei Biereier habe ich gefunden, Helmbolds Stärke bestand in der anregenden Erläuterung antiker Dichtungen, in der Nachahmung solcher Dichtungen und in dem Anregen seiner Schüler zum Selbstdichten. Das können Sie so bestätigen?
Das kann man bestätigen, weil das nicht nur für Helmbold gelten würde, sondern für die Literaten in der frühen Neuzeit. Ich fasse das mal ein bisschen weiter, also nicht nur im 16. Jahrhundert, sondern in der frühen Neuzeit ganz charakteristisch ist der Bezug auf die antike Tradition, die Nachahmung, das Nachahmungsprinzip, die Imitatio ist das grundlegende Verfahren des Schreibens in der frühen Neuzeit. Es kommt also nicht, wie wir heute die Vorstellung oft haben, so sehr auf Originalität an, sondern es kommt darauf an, ein Muster nachzuahmen, es in seiner Qualität zu erreichen im besten Fall, beziehungsweise es zu steigern, darüber hinaus zu gehen. So verfahren die Autoren in diesem Zeitalter. Und das Dichten gehört zum Unterrichtsstoff sozusagen in den Gymnasien und an den Universitäten. Die jungen Leute werden dazu angehalten, selbst Verse zu schreiben, genau in diesem Dreischritt sozusagen. Erst einmal das bloße Nachahmen eines antiken Textes, dann das Aneignen sozusagen des antiken Textes, indem man eine eigene Fassung schreibt und gewissermaßen mit dem Ziel, das Vorbild noch zu überbieten. Und in dieser Weise hat Ludwig Helmbold natürlich seine Schüler dazu angehalten. Dichten oder Dichtung ist eines der wesentlichen Kommunikationsmittel unter den gebildeten Schichten im 16., 17. Jahrhundert.
Herr Dr. Lutscheid, jetzt, bevor wir jetzt noch weiter auf die Werke eingehen, müssen wir vielleicht doch ein paar biografische Daten noch nachschieben, denn mit der Geburt 1532 war es ja nicht getan. Er hat ja also dann einen Lebenslauf hingelegt, einen klassischen Studentenlebenslauf. Vielleicht können Sie da noch ein paar Höhepunkte erläutern, denn sein Weg nach Erfurt verlief ja nicht direkt.
Wir haben ja zu Beginn gesagt, dass Ludwig Helmbold in Mühlhausen geboren ist. Sein Vater war Wollhändler und Wollenwebermeister. Die Mutter war die Tochter eines Mühlhäuser Ratsherren. Also das ist ein Milieu, das durchaus im gehobenen Bereich zu verorten ist. Helmbold hat dann zunächst in seiner Heimatstadt die Lateinschule besucht, die im ehemaligen Barfüßerkloster untergebracht war. Das ist etwas ganz Typisches, dass die aufgelassenen Klöster in dieser Zeit zu Schulen umgewidmet werden. Und er hat dann ab 1547 in Leipzig studiert zunächst und ist 1548 nach Erfurt gewechselt und hat das Studium hier fortgesetzt und 1550 dann zunächst den Grad eines Baccalaureus an der Erfurter Universität erworben. Kurzzeitig ist er in der Heimatstadt, in Mühlhausen also, dann als Schullehrer tätig, kehrt aber nach Erfurt zurück nach kurzer Zeit und hat 1554 an der Universität hier dann den Magistergrad erworben. Es gibt dann sozusagen aufeinanderfolgend mehrere Stufen seines Berufslebens. Im Jahr seines Magisterabschlusses 1554 bekommt er an der Universität eine Lektur für lateinische Sprache und Poesie übertragen. Er ist 1561 dann einer der Gründungsväter sozusagen des Erfurter Ratsgymnasiums. Es gibt zu Beginn drei Lehrer, einen Rektor, einen Konrektor und einen dritten Lehrer sozusagen. Und Ludwig Helmbold ist also von Anfang an dabei und ist auch der erste Konrektor an dieser Schule. Parallel zum Unterricht am Ratsgymnasium und zum Aufbau dieser Schule wird er 1562 Professor in der Philosophischen Fakultät der Erfurter Universität und 1566 dann auch Dekan der Philosophischen Fakultät. Und dann gibt es 1570 so einen Einschnitt, der die Erfurter Zeit beendet. Es ist ganz offensichtlich in der Universität zu konfessionellen Streitigkeiten gekommen. Die Universität hat ja eine besondere Konstruktion, im Grunde genommen eine katholische Universität, aber es lehren dort auch protestantische Magister beispielsweise, wie Helmbold. Und ganz offensichtlich hat es Auseinandersetzungen gegeben und Helmbold ist dann seines Amtes an der Universität enthoben worden und hat Erfurt 1570 verlassen und für den Rest des Lebens dann in der Geburtsstadt Mühlhausen gewirkt, insbesondere als Geistlicher an mehreren Kirchen und in den letzten Jahren im höchsten Amt, das es in Mühlhausen zu vergeben war, als Superintendent.
Wir machen jetzt eine kleine Musikpause. The Playfords spielen Le Rossignol aus dem Album Luther tanzt. Und danach spielt Cameron Carpenter Teile der Trio-Sonate von Johann Sebastian Bach, zunächst Vivace. Dichter und Denker aus Erfurt. Vorgestellt im Bibliotheksdialog des Stadtgespräches mit Dr. Michael Lutscheid und Richard Schäfer. Im Bibliotheksdialog des Stadtgespräches steht heute der Erfurter Pädagoge Ludwig Helmbold im Mittelpunkt. Dr. Michael Lutscheid informiert.
Herr Dr. Lutscheid, jetzt haben Sie auf Ihrem Manuskript noch stehen ein wichtiges Datum für den Schriftsteller oder Dichter Ludwig Helmbold. Er wird 1566 vom Kaiser Maximilian II. Zum Dichter gekrönt oder welche Auszeichnung war das?
Ja, das ist schon etwas Besonderes, zumal es in diesem Fall, so sagt es die Überlieferung, in der Tat durch den Kaiser selbst auf dem Reichstag in Augsburg geschehen sein soll. Die Dichterkrönung, die Verleihung des Titels eines Poeta Laureatus reicht bis in die Antike zurück. Man kennt von Darstellungen aus der Antike Köpfe von Männern, die mit einem Lorbeerkranz umwunden sind. Das ist sozusagen das äußere Zeichen dieser Würde. In Anerkennung von dichterischen Leistungen haben die Kaiser, also Schriftsteller, zu kaiserlich gekrönten Autoren erhoben. Das ist eine Auszeichnung, die natürlich auch förderlich ist für den Absatz und die Verbreitung des Werkes, die dem Betreffenden natürlich soziale, gesellschaftliche Anerkennung verschafft. Und sehr schön zu sehen ist an diesem Vorgang auch, dass die Kaiser, die katholischen Kaiser in dieser Hinsicht dann auch keine Unterschiede machen, also auch Protestanten werden natürlich. Es geht um die Sache und nicht so sehr um die Konfession, und deswegen werden eben auch Protestanten gekrönt.
Weiter geht es mit Musik. Cameron Carpenter spielt Teile der Trio-Sonate von Johann Sebastian Bach, diesmal Lente.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Im nächsten Beitrag gehen wir der Frage nach, wo die Werke von Ludwig Helmbold verlegt worden sind.
Für die Erfurter Zeit, die ja so annähernd 20 Jahre umfasst, vom Studenten angefangen bis hin zum Professor an der Universität dann, hat er vornehmlich in Erfurt selbst drucken lassen natürlich. Das liegt auf der Hand, dass man sich vor Ort umsieht, wo kann man so etwas machen lassen. Erfurt ist mit Druckereien gut ausgestattet in dieser Zeit. Und das, was hier entstanden ist, ist dann auch unmittelbar vor Ort gedruckt worden. Später in der Mühlhäuser Zeit ist in Mühlhausen auch natürlich gedruckt worden, aber auch in Erfurt. Die Beziehungen zu Erfurt sind nicht abgerissen. Helmbold hat nach wie vor ein gutes Verhältnis auch zum Erfurter Rat gepflegt. Und von daher gibt es auch sozusagen geschäftliche Beziehungen nach Erfurt.
Haben Sie jetzt hier in der Bibliothek des Augustinerklosters einige seiner Schriften parat?
Ja, ich habe einen Band mitgebracht, der hier auf dem Tisch liegt, der also einige Schriften von Ludwig Helmbold versammelt. Das ist ganz offensichtlich ein bewusst zusammengestellter Sammelband mit verschiedenen Schriften Helmbolds. Und wenn wir den aufschlagen, haben wir als erstes gleich etwas durchaus Besonderes. Wir haben ja von der Dichterkrönung gesprochen, 1566. Der geht etwas voraus, was diese Erhebung zum gekrönten Dichter ganz offensichtlich mit befördert hat. 3 Jahre zuvor, 1563, hat Ludwig Helmbold eine Elegie auf den göttlichen Kaiser Maximilian II. Geschrieben. Also so nennt er ihn im Titel. Eine Dichtung, in der die Geschichte des Hauses Habsburg, die Reichsgeschichte und die Biografie dieses Kaisers mit seinen Taten und Leistungen zusammengeführt werden. Das ist etwas ganz Typisches für diese Zeit, ein sogenannter Panegyrikus, also eine Lobschrift auf einen Herrscher. Und damit ist im Stillen immer verbunden die Erwartung einer Gegenleistung. Mhm. Also sei es die Ausstattung mit einem Amt, sei es ein Geldgeschenk oder aber wie in diesem Fall scheint es sozusagen geklappt zu haben, dass der Kaiser 3 Jahre später dann diese Dichterkrönung vollzogen hat.
Für die Hörerinnen und Hörer müssen wir vielleicht noch sagen, der Bucheinband ist aus Holz. Hinten gebunden in Leder und ja. Es gibt also hier auch 2 Metallschnallen, ja, die das Buch zusammenhalten, ja, und es ist also auch recht gut erhalten.
Es ist in gutem Erhaltungszustand, ja. Das kann man sagen. Und wie gesagt, da sind also einige Dichtungen von Ludwig Helmbold enthalten.
Sind diese Texte auch schon mal irgendwie analysiert oder erfasst worden von Historikern oder Literaturforschern?
Also erfasst ist das meiste. Es gibt schon vielleicht nicht zureichende, aber immerhin es gibt Bibliografien zum Werk von Ludwig Helmbold. Er wird auch in den meisten Standardwerken zur deutschen beziehungsweise zur lateinischen Literatur aufgeführt, natürlich auch das große Literaturlexikon, Autorenlexikon der Gegenwart, der sogenannte Kili, nach dem Herausgeber benannt, führt natürlich Ludwig Helmbold mit einem Artikel. Aber insgesamt muss man sagen, gibt es sehr wenig Literatur zu Ludwig Helmbold. Das Standardwerk, müsste man beinahe sagen, ist 150 Jahre alt, stammt von Wilhelm Thilo, Ludwig Helmbold nach Leben und Dichten. Nach meiner Kenntnis die bislang umfangreichste Darstellung, die zum einen die Biografie behandelt und dann aber auch einen relativ ausführlichen Teil hat, in dem das Werk dargestellt wird. In vergleichbarem Umfang hat es danach nichts wieder gegeben zu Ludwig Helmbold.
Cameron Carpenter spielt Teile der Trio-Sonate von Johann Sebastian Bach, Allegro. Dichter und Denker aus Erfurt. Vorgestellt im Bibliotheksdialog des Stadtgespräches mit Dr. Michael Lutscheid und Richard Schäfer.
Also haben wir hier eine Dichtergröße des 16. Jahrhunderts vor uns, die über die Grenzen Thüringens hinaus bekannt war. Wie wird denn sein Erbe heute gepflegt?
Das ist eine schwierige Frage, ja.
Das wäre jetzt eine Aufgabe jetzt zum Beispiel für das Ratsgymnasium.
Das Ratsgymnasium könnte sich natürlich nicht nur mit Ludwig Helmbold, sondern auch mit einer Vielzahl von Persönlichkeiten beschäftigen, die dort einmal gewirkt haben als Lehrer oder aber auch die als Schüler aus diesem Ratsgymnasium hervorgegangen sind und Bekanntheit erlangt haben. Das wäre durchaus etwas. Also von einer richtigen Erbepflege kann man, glaube ich, nicht sprechen. Helmbold ist in der Fachwissenschaft bekannt natürlich und wird in den entsprechenden Zusammenhängen erwähnt. Aber es gibt keine Helmbold-Forschung im eigentlichen Sinne. Also das muss man ganz klar so sagen. Das findet nicht statt.
Obwohl die Quellenlage doch eigentlich ganz gut ist, ne?
Die Texte sind natürlich in aller Regel nur in den Erstdrucken aus dem 16. Jahrhundert oder in entsprechenden zeitgenössischen Nachauflagen greifbar. Ein bisschen anders ist es mit den deutschsprachigen Texten. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich gesagt, dass Helmbold überwiegend lateinisch gedichtet hat. Aber es gibt bei ihm auch eine ganze Reihe von deutschen Texten und die sind im 19. Jahrhundert dann schon nochmal ediert worden. Das sind die deutschsprachigen Kirchenlieder von Ludwig Helmbold. Mehr als 100 Texte in der Muttersprache gibt es von ihm in diesem Bereich und die sind gesammelt worden in einer großen Ausgabe, die Philipp Wackernagel veranstaltet hat, das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts, heißt diese Edition. Und im vierten Band dieser Ausgabe sind also Ludwig Helmbold ganz viele Seiten gewidmet und da hat man oder kann man die deutschsprachigen Kirchenlieder sehr leicht greifen.
Die werden auch heute noch verwendet?
Die werden in zwei Fällen auch heute noch verwendet. In den aktuellen evangelischen Gesangbüchern stehen zwei Texte von Ludwig Helmbold. Das ist zum einen, ich muss das hier aufgehen erstmal, das ist zum einen das Lied Nun lasst uns Gott dem Herrn Dank sagen und zum anderen, glaube noch bekannter, Von Gott will ich nicht lassen. Das sind die beiden, die aktuell auch sozusagen im gottesdienstlichen Gebrauch sind und dadurch natürlich, wenn Sie nach dem Erbe gefragt haben, nach der Erbepflege, da passiert sie am intensivsten, indem diese Lieder natürlich immer wieder in den Gottesdiensten gesungen werden.
Jedoch ohne, dass die Sänger sich dessen bewusst sind, wer der Texter gewesen ist.
Ja. Das geht leider den meisten Kirchenliederdichtern, glaube ich, so, dass man sie vorwiegend über die Melodien rezipiert und meistens gar nicht weiß, wer den Text geschrieben hat. Aber diejenigen, die sich interessieren, die können ja nachgucken. Am Ende des Textes steht der Name Ludwig Helmbold und in den Gesangbüchern ist hinten in der Regel auch so ein kleiner biografischer Teil. Da kann man zumindest ein paar Stichworte über Helmbold nachlesen.
Also ein Erfurter Dichter, ein Erfurter Pädagoge, ein Erfurter, der über die Grenzen hinaus bekannt geworden ist und hier im Ratsgymnasium und an der Universität seine Spuren hinterlassen hat. Herr Dr. Lutscheid, jetzt haben Sie noch ein ganz dickes Buch dort liegen. Das weckt natürlich meine Neugier.
Ich, wenn ich darf, würde ich noch einen Satz zu dem, zu diesem Lied sagen, Von Gott will ich nicht lassen, weil es im Blick auf Erfurt vielleicht besondere Erwähnung verdient. Es ist in Erfurt entstanden zwischen 1563 und 1565. Noch genauer lässt es sich nicht eingrenzen, aber die Eingrenzung lässt sich vornehmen, weil es Regina Helbig gewidmet ist. Das ist die Frau des Mediziners Pankratius Helbig, zu dem Ludwig Helmbold persönliche Beziehungen unterhalten hat. Und in der Widmung ist erwähnt, dass diese Regina Helbig die Frau des derzeitigen Rektors der Universität ist. Das ist also Pankratius Helbig und Rektor ist er zwischen 1563 und 1565. Die Familie Helbig ist 1564 vor der Pest aus Erfurt geflohen, hat die Stadt verlassen und dieses Lied, das Helmbold der Hausmutter sozusagen widmet, nimmt auf diese historische Situation Bezug. Es ist also gewissermaßen ein Trostlied in dieser Situation der Pestzeit und es gibt sozusagen geradezu eine Lese oder eine Rezeptionsanleitung dazu. Da steht nämlich, dieses Lied sei in Sterbensläuften tröstlich zu singen. Also in einer Zeit des Sterbens ist das ein Trostlied. Ich habe es auch deswegen noch einmal angesprochen, weil es nach der bisherigen Kenntnis der früheste Text in deutscher Sprache ist, den Ludwig Helmbold verfasst hat. Mhm. Er hat bis dahin ausschließlich lateinisch gedichtet und dieses in Erfurt entstandene Lied ist offensichtlich sein frühester muttersprachlicher Text.
Wir hören nun das Lied von Ludwig Helmbold, Von Gott will ich nicht lassen. Dichter und Denker aus Erfurt. Vorgestellt im Bibliotheksdialog des Stadtgespräches mit Dr. Michael Lutscheid und Richard Schäfer.
Jetzt liegt hier vor uns ein Buch, das etwa, ich denke mal, 10 cm hoch ist und fast quadratisch aussieht.
Ja.
Noch nicht oft gelesen, aber es sind etliche Lesezeichen drin. Das heißt, es müssen Leser aus der Vergangenheit schon intensives Interesse gehabt haben, hier an literarische Stoffe heranzukommen. Wissen Sie, wer das war oder Sie waren es nicht? Also so sehen die Lesezeichen nicht aus, als wenn sie aus der Neuzeit stammen.
Es sind keine Lesezeichen. Und wenn der Band auf den ersten Blick so aussieht, als sei er nicht oft gelesen worden, dann täuscht das in diesem Fall. Der wird ganz oft in die Hand genommen, auch heute. Und diese kleinen Zeichen, die Sie hier sehen, sind Markierungen zwischen einzelnen Schriften. Das heißt, das ist ein Sammelband, in dem mehrere Schriften zusammengebunden sind. Mhm. Und das sind sogenannte Leichenpredigten.
Aha, also haben die Pastoren dazugegriffen hier?
Nicht unbedingt die Pastoren, sondern sehr oft Forscher, Wissenschaftler, die sich mit einzelnen Persönlichkeiten der Vergangenheit beschäftigen, über die etwas wissen wollen. Der Begriff Leichenpredigt sagt eigentlich nicht alles aus, bezeichnet nur einen Teil dieser Schriften, die hier zusammen sind. Der Predigttext, der bei einer Beisetzung gesprochen worden ist, wird gedruckt in einer solchen Leichenpredigt, aber sie hat weitere Teile, nämlich in der Regel eine Biografie des Verstorbenen. Damit ist die Leichenpredigt eine ganz wichtige Quelle für die Kenntnis über Menschen aus der Vergangenheit, die wir sonst oft nicht hätten, diese Kenntnis. Und in der Regel gibt es auch noch poetische Beigaben, Trauergedichte, Trostgedichte, sodass eine Leichenpredigt eigentlich einen dreiteiligen Aufbau hat aus Predigt, Lebenslauf und poetischen Zeugnissen. Ich habe diesen Band mitgebracht, weil das erste Stück in diesem Sammelband die Leichenpredigt auf Ludwig Helmbold ist. Mhm. Die hat ihm sein Schwiegersohn gehalten, der Magister Benjamin Stark. Und da können wir uns angucken, wie kurz angedeutet, natürlich den ersten Teil die sogenannte christliche Leichenpredigt einnimmt. Und dann aber gibt es natürlich auch eine Kurzbiografie. In dem Fall würde man sagen, da ist mit den Jahreszahlen das Leben Ludwig Helmbolds nochmal in den wichtigsten Stationen festgehalten für die Nachwelt. Und wie gesagt, das sind ganz entscheidende Quellen für die Kenntnis solcher Lebensläufe, die natürlich immer ergänzt werden müssen durch andere Quellen. In dem Fall ist es sogar so, dass hier auch Texte noch abgedruckt worden sind von Ludwig Helmbold. Also das wäre sozusagen eine der frühesten oder überhaupt die früheste biografische Literatur, die wir zu Ludwig Helmbold haben, eben die Leichenpredigt, die ihm gehalten worden ist.
Wir haben jetzt noch gar nichts zu seiner Familie gesagt weiter. Er ist verheiratet gewesen, hatte auch Kinder. Und die Eheschließung, also da bin ich nicht ganz schlau geworden, wird mit einer Frau Bubenzahn in Verbindung gebracht, die also jetzt hier in einem Erfurter Geschlecht auch aus einem Erfurter Geschlecht hervorgekommen ist, das in schweren Zeiten auch Schicksalsschläge hinnehmen musste. Also der Vater ist, glaube ich, hingerichtet worden, war das?
Das ist der Großvater, wenn ich das richtig vor Augen habe, Berthold Bubenzahn, der in die Wirren zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Erfurt hineingeraten ist und dann entsprechend verurteilt und hingerichtet wurde. Die Frau, die Ludwig Helmbold geheiratet hat, ist, soweit ich es im Kopf habe, die Tochter seines Sohnes. Also das ist die übernächste Generation sozusagen. Die Eheschließung hat 1559 stattgefunden. Ich meine aber in Mühlhausen, nicht in Erfurt. Hätten die beiden geheiratet und aus der Ehe sind 6 Kinder hervorgegangen. Und eine der Töchter aus dieser Ehe, Helmbold Bobenzahn, hat den gerade erwähnten Verfasser der Leichenpredigt, Benjamin Stark, geheiratet. Und von daher ist das eben dann der Schwiegersohn von Ludwig Helmbold.
Diese Leichenpredigten, jetzt mal allgemein gesprochen, die kann man also auch gut und gern als Quellen nehmen für historische Ereignisse, vielleicht auch für dort Dinge finden, die in anderen Chroniken nicht erfasst sind.
Diese Leichenpredigten haben ja oft, also wenn man den Lebenslauf anguckt, sehr detaillierte Angaben. Die berichten also über die Geburt des Verstorbenen, seine Schulbildung, das familiäre Umfeld, die Universitätsstudien möglicherweise, den beruflichen Werdegang, wenn es in Betracht kommt, die schriftstellerische Laufbahn und so weiter. Also das sind ganz spannende Quellen eigentlich, nicht nur für biografische Dinge, sondern die Forschung benutzt diese Leichenpredigten in der ganzen Breite der Fragestellung, also bis hin zu medizinhistorischen Fragestellungen. Todesursachen beispielsweise kann man aus solchen Leichenpredigten herauslesen. Die Sozialgeschichte ist dort sehr präsent, Bildungsgeschichte und so weiter. Also da gibt es die unterschiedlichsten Disziplinen, die auf diese Leichenpredigten zugreifen. Die sind ja weit verbreitet gewesen, entstehen nach der Reformation als die protestantische Form der Erinnerung an Verstorbene sozusagen. Und man hat ermittelt, dass es vom 16. bis zum 18. Jahrhundert circa 250.000 solcher Leichenpredigten im deutschsprachigen Raum gibt. Es gibt eine eigene Forschungsstelle in Marburg, die sich mit diesen sogenannten Leichenpredigten, oder man sagt heute, weil das neutraler ist und mehr auch einschließt, Personalschriften beschäftigt.
Da wird es sicherlich in einigen Dorfkirchen oder Archiven auch noch Leichenpredigten geben, die seinerzeit gehalten worden sind, aber bis dahin nie wieder angefasst wurden.
Ja, also die sind längst noch nicht vollständig erfasst. Also das ist ganz klar, dass man sicher schon einen hohen Prozentsatz jetzt mal gesehen hat, aber es tauchen auch immer neue auf und gerade in den kleineren Einrichtungen ist ganz viel sicher noch zu erwarten an solchen Dingen.
Herr Dr. Lutschein, zurück zu Ludwig Helmbold. Er stirbt im Jahr 1598 im Alter von 66 Jahren.
Ja.
Das ist aber für die damalige Zeit doch schon ein angesehenes Alter, denke ich mal.
Also es ist ein angesehenes Alter, es ist keine große Ausnahme jetzt. Also das kann man über die Kirchenbücher oder über solche Biografien verfolgen, dass man im 16. Jahrhundert schon dieses Alter gut erreichen kann oder auch älter werden kann noch. Insofern würde ich sagen, liegt Ludwig Helmbold gerade so im Schnitt drin. Man kann sicher sagen, dass es ein erfülltes Leben gewesen ist, ein sehr tätiges Leben in den unterschiedlichsten Ämtern, ein wahrscheinlich auch sehr rastloses Leben. Der Schwiegersohn, der ihm die Leichenpredigt gehalten hat, berichtet, dass Ludwig Helmbold sozusagen bis zum letzten Atemzug, also noch auf dem Sterbebett, geschrieben hat. Ja, also der hat das ist natürlich immer ein bisschen überhöht. Also möchte man natürlich ein Bild geben. Dieser Mann ist rastlos bis zum letzten Moment tätig gewesen. Aber es wird ein ganzes Stück der weit die Wirklichkeit auch erfassen. Wenn man sich die Vielzahl der Schriften anguckt, muss man sagen, es ist gar nicht anders möglich gewesen, als dass Helmbold in der Tat offensichtlich immerzu auch geschrieben hat.
Herr Dr. Lutscheid, 1598 starben in Erfurt 424 Menschen an der Pest. Ist die Todesursache von Helmbold bekannt oder ist es einfach altersbedingtes Dahinscheiden gewesen?
Also in manchen Quellen, wenn ich das vor Augen habe, wird angegeben, dass es eine Gelbsuchterkrankung gewesen sei. Ob sich das in dieser Eindeutigkeit sagen lässt für das späte 16. Jahrhundert, vermag ich nicht zu beurteilen, aber das wird in der Regel angegeben, es sei eine Gelbsuchterkrankung gewesen.
Herr Dr. Lütscheid, vielen Dank für diese Information.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und wir hören uns wieder mit dem nächsten Autor.
Gerne, danke.
Das war der Bibliotheksdialog im Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Ich verabschiede mich von Ihnen bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Richard Schäfer.